Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Und heute freue ich mich sehr auf Matthias Zeitler. Er war schon mal bei mir im Podcast. Er ist der Lehrer mit der allerschönsten Stimme Deutschlands. Werdet ihr gleich hören. Komm, mach mal eine richtige Begrüßung, damit wir ein bisschen mehr hören schon.
Hallo.
Ja, Matthias Zeitler war nämlich auch Radiomoderator. Das werdet ihr gleich nochmal wieder schön hören. Ja, und er ist ein sehr aktiver Lehrer. Er ist an einer Werkrealschule, hat mehrere Bücher geschrieben. Aktuell sein Buch handelt vom Stress, wie die Schule stresst. Nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler. Und darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben für uns heute.
Vielen Dank, Nicole, für diese wunderbare Anmoderation. Grüß dich.
Ja, ich höre das ja so immer auch im Vorgespräch schon mal hier mit meinen Kopfhörer auf und dann plaudern wir so ein bisschen, ob das die Mikros und die Level eingestellt sind. Das ist eine Wohltat, eine tolle, wirklich wunderschöne männliche Stimme und da könnt ihr euch jetzt die nächste gute halbe Stunde, würde ich mal schätzen, drauf freuen.
Wow, das ist ja fast schon romantisch hier. Uiuiui.
Warum nicht? Ist ja auch bald Valentinstag. Die Schule stresst. Wo stresst sie dich?
Oh, mich jetzt? Als Papa oder als Lehrer?
Beides.
Also als Papa tatsächlich immer dann, wenn es darum geht, Hausaufgaben zu begleiten oder Kinder aufzufangen, wenn sie auf Klassenarbeiten lernen, dann weinend zusammenbrechen oder Stifte schmeißen, weil sie einfach nicht mehr können. Und als Lehrkraft immer dann, wenn ich sehe, wenn Schülerinnen und Schüler, die, wo man eigentlich weiß, dass sie es können, sie dann in der Klassenarbeit zusammenbrechen, einen Blackout haben, nichts mehr zu Papier bringen, eine Panikattacke haben, und gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.
Das ist schrecklich, ne? Das ist ja fürchterlich, wenn die Nerven nicht mitspielen und man dann einfach in dem Moment nichts zeigen kann. Also nimmst du das wahr oder wenn du es wahrnimmst, denkst du, scheiße, ich weiß, du könntest es besser oder denkst du, ja, so alle haben gerade die gleichen Konditionen, musst du das Beste draus machen?
Nee, eher Ersteres. Also natürlich fühlt man dann total mit und fragt sich dann erstmal selber, wo habe ich was falsch gemacht? Und dann versucht man das natürlich irgendwie als mitfühlende Lehrkraft irgendwie aufzufangen und Mut zuzusprechen. Und wir hatten tatsächlich schon auch mal die Situation, dass wir gesagt haben, du pass mal auf, war heute nicht dein Tag, ne? Machst du einfach morgen oder übermorgen nochmal schreiben? So, und das sind ja so einfache Mittel und die sind pädagogisch möglich. Man muss sie halt nur dann halt dann auch gehen.
Krass, wirklich, wie toll ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört, dass man das machen könnte, dass man quasi also in der Situation entscheiden kann, ich merke, das ist nicht dein Tag gerade, wir können dir morgen oder übermorgen noch mal eine Chance geben, das ist ja mega.
Ja, wenn man das möchte. Also, wer soll denn kommen und sagen, ja du, das machst du aber bitte nicht. Also dieses Wissen abrufen, alle zur selben Zeit, im Gleichschrittmarsch und so weiter, da wissen wir ja, dass das eigentlich Quatsch ist. So, und jetzt arbeiten wir in einem System, wo das abverlangt wird. Aber wenn ich doch sehe, dass es einer Schülerin oder einem Schüler sichtlich nicht gut geht, dann will ich doch dem Menschen da helfen und den nicht ins offene Messer laufen lassen. Und dann suche ich natürlich nach Mittel und Wege und guck mal, woran hat es denn gelegen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass derjenige nichts gelernt hat, sondern einfach gerade der Kopf ihm einfach einen ganz fiesen Streich spielt.
Da fällt mir eine Geschichte aus meiner Schulzeit. In der Oberstufe hatten wir eine Schülerin dazu bekommen. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Schule die kam. Die kam aufs Gymnasium. Und ich erinnere sie als die wirklich am meisten gelernt hat von uns allen. Die hat, ist egal in welchem Fach, hat, die hat so viel gelernt, die hat so viel zu Hause gelernt. Ihre Motivation war riesig. Sie wollte gut sein. Und ich weiß noch, in irgendeiner Klausur saß die vor mir. Und nach ein paar Minuten, Klausur fing an, wir haben geschrieben, nach ein paar Minuten ist sie weggegangen, also aufs Toilette, kam wieder. Und dann wieder weitergeschrieben, dann ist sie wieder weggegangen. Ich so, Rosa, was ist los? Ich muss kotzen, sagt sie einfach mir. Ich bin so nervös, ich muss kotzen. Und die hat, glaube ich, während der ganzen 5 Stunden, die wir da geschrieben haben, das war schon Oberstufe, war die bestimmt 10-mal auf Toilette, ist kotzen gegangen, kam zurück und hat das weitergeschrieben. Ja, also die hätte ja auch sagen können, tut mir leid, ich bin krank. Und die hat einfach so krass diesen Druck gehabt, ich komme, also, und die hat es auch so abgetan, das ist nicht schlimm. Und ich weiß, die hat es leider nicht geschafft, die ist nach ein paar Monaten musste sie auf eine andere Schule, weil der Druck war zu groß, aber ich bewundere sie immer noch für dieses, also für diesen Mut und dieses, ich übergehe mich, also ich übergebe mich und übergehe mich, weil eigentlich sagt mein Körper, dass ich kann das nicht oder ich will das nicht, was auch immer. Die war die Fleißigste, also sie hat es halt nicht verstanden, das war nicht für sie. Und trotzdem hat sie es versucht mit der größten Motivation, die ich jemals gesehen habe. Und das ist ja auch etwas, was, also ich habe das nie wieder gesehen. Ich habe nur noch andere Schüler kennengelernt, die dann gesagt haben, das anders mit sich geregelt haben. Aber diese Übermotivation und ne, dieses krasse über den Körper gehen, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir über diesen Stress und über diese Prüfungsangst sprechen.
Und gleichzeitig fällt mir da ein, weil ja viele Erwachsene dann immer sagen so, ja, das haben wir ja früher auch geschafft und so und hat uns ja auch nicht geschadet. Wo ich mir denke so, mache ich ein Fragezeichen dran? Und die Frage ist ja immer, wie haben wir es denn geschafft? Also genau dieses Beispiel zeigt doch, ist es denn wirklich, ich meine, ich weiß, wie du es gemeint hast mit, ich bewundere sie dafür, aber ist es denn wirklich bewundernswert, dass Menschen ständig so über ihre Grenzen gehen? Und das Schulbarometer sagt das ja. Ja, dass jedes fünfte Kind eine psychische Belastung verspürt. So. Und ich finde das nicht, also ich finde das total gefährlich.
Ist es auf jeden Fall auch. Also das kann man ja nicht auch nicht weit machen. Also stell dir mal vor, du müsstest bei jeder Klausur müsstest du dich wirklich so verausgaben energetisch und auch psychisch. Das geht ja nicht, da gehst du ja dran kaputt. Ne? Aber sie hat es versucht. Also sie war auch guter Dinge und wollte es unbedingt versuchen. Und das meine ich damit. Natürlich
ist es gut.
Mir
fällt da ein zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler teilweise in die Schule kommen, also das ist nicht erstunken und erlogen, es ist real. Sie kommen in die Schule und sagen, ich bin jetzt heute extra nur für die Klassenarbeit gekommen, bin eigentlich krank, ich würde danach wieder gehen. Wo ich mir denke so, Moment, warte mal, wir sind nicht im Leistungssport. Hier steht nicht ein Millionenpublikum vor dir und du musst auf die Bühne gehen und irgendwie einen Song singen oder so. Und dann gehst du mal wieder. Sondern hier geht's um einen Termin, wo es definitiv die Möglichkeit gibt, eine Klassenarbeit nachzuschreiben. Hau ab, ey, geh nach Hause. Wenn du krank bist, bist du krank.
Ganz grundsätzlich, welche Faktoren siehst du, die einfach zu viel Stress führen in der Schule?
Oh, wie viel Zeit hast du? Also das ist, es ist so umfangreich, weil da spielt die Gesellschaft eine Rolle natürlich, auch Social Media spielt eine Rolle, diese gesamte Vergleichskultur, die wir haben in unserer Leistungsgesellschaft. Da spielt natürlich der Druck von Lehrkräften eine Rolle, die wir als Lehrkräfte auch übertragen. Ja, also wir müssen innerhalb von einer bestimmten Zeit dann irgendwie an Noten kommen. Das ist dann so der Grund, warum dann auf einmal so vor Weihnachten, ne, wenn man dann mal einen Stoff angesammelt hat, dann die Klassenarbeiten kommen und zum Halbjahr nochmal und so, ja. Und dann, also es ist einfach auch die Familie, die Eltern, die es natürlich immer gut meinen, warum die Kinder und Jugendlichen gut in der Schule sein sollen. Aber auch da steckt natürlich ein Druck der Eltern dahinter, nichts falsch machen zu wollen, an die Zukunft zu denken, du sollst es doch mal besser haben als wir, dann spielt die eigene Schulbiografie eine Rolle, dann teilweise sind die Kinder auch die Zukunftsträger für manche Familien, das spielt dann nochmal eine ganz andere Rolle, dann auch der Vergleich von Eltern, oh, da geht aber das Nachbarskind, keine Ahnung, jetzt mal ganz plakativ, aufs Gymnasium, mein Kind vielleicht nicht und so. So, und diese Erwartungen stülpen wir den Kindern dann über, was dann zu folgenden Sätzen führt. Ich möchte meine Eltern stolz machen. Und da kriege ich dann immer schon so einen Rappel, weil ich mir dann denke, nee, warte mal, du musst dich erstmal stolz machen. Alle anderen sind völlig Wumpe. Und wenn du stolz auf dich bist und du musst dir jeden Tag in den Spiegel gucken, dann können wir mal drüber reden, ob deine Eltern auch stolz sind.
Aber hast du das Gefühl, dass dieser Druck, hat der sich nicht verändert von Eltern auf Schülern? Ich frage, was mir auffällt in der Beobachtung mit jungen Menschen, und damit meine ich Menschen unter 25, ich habe jetzt im Arbeitskontext Kontakt, sagen wir mal, mit einigen, die so zwischen 20 und 25 sind, Und da merke ich eine Veränderung in der Haltung von, was steht mir zu, was möchte ich für mich haben. Die gehen anders mit Druck um in meiner Wahrnehmung. Also die sind nicht so, wie ich in dem Alter gewesen bin und sagen, ja, klar, nee, nehme ich noch, mache ich noch, ich schaffe das irgendwie, aber zeigt es nicht, sondern ich nehme da wahr, dass man da sehr wohl auf sich hört und auch Grenzen schafft, wenn es zu viel ist oder auch zum Beispiel Freizeit als sehr wichtiges Gut ansieht und sagt, nee, ich kann am Wochenende, da kann ich das nicht, weil ich habe einfach, ich bin mit Freunden verabredet. So, ich merke da einen Unterschied. Wie siehst du das als Lehrer jetzt auch natürlich mit jüngeren Schülern?
Ja, sehe ich da noch nicht so. Die sind teilweise noch nicht so resilient, dass sie sagen würden, boah, das ist mir zu viel. Und vor allen Dingen sagen könnten. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, die Klassenarbeit schreibe ich jetzt mal nicht mit, sondern die sind ja verpflichtet, dann da irgendwie an was zu kommen. Und gleichzeitig machen sie das ja nur, um an eine gute Note zu kommen. Also, die machen das ja nicht, um besser zu werden und um wirklich zu lernen im Sinne des Lernens, sondern was muss ich tun, um jetzt da gerade noch die bessere Note zu bekommen. Also es ist eine ganz andere Haltung dahinter. Und dann das nächste Problem ist, dass viele das vielleicht auch gar nicht so zeigen. Das sind dann diejenigen, die auf einmal so still werden und in sich gekehrt und die das so über sich ergehen lassen und irgendwann nicht mehr können. Und dann sieht man so das Typische, was dann so Lehrkräfte sagen, ist, die Person ist jetzt körperlich anwesend. So, und dann haben wir aber schon eben das Problem. Warum ist die denn jetzt nur körperlich anwesend? Und da muss man natürlich dann so ein bisschen auf Suche gehen. Das kann natürlich ganz unterschiedliche Faktoren haben. Aber das kann schon auch sein, dass die Person dann überfordert ist gerade.
Was machst du, wenn du das wahrnimmst bei Schülern, die überfordert sind? Was kannst du machen? Was ist was ist der Handlungsspielraum, den man haben kann, wenn man wohlwollend ist als Lehrer?
Ins Gespräch zu gehen erstmal tatsächlich. Und dann solche Sätze zu sagen, also gar nicht zu sagen, so in die Diagnose zu gehen und zu sagen, oh, ich glaube, du bist gestresst und sondern erstmal zu spiegeln. Ich nehme wahr, dass du zum Beispiel abwesend wirkst oder momentan nur da sitzt und nicht ins Lernen kommst. Und dann mal zu gucken, was kommt da? Meistens wird das ja dann bestätigt. Und dann die Frage zu stellen, okay, woran liegt's denn? Und was brauchst du denn, damit wir gemeinsam da eine Veränderung schaffen können? Und da kommt meistens ultra viel. Und manchmal können wir Lehrkräfte das gar nicht stemmen, weil das so tief sitzt und es ziemlich unprofessionell wäre, jetzt Ratschläge zu geben, sondern dann wäre der nächste Schritt zum Beispiel die Schulsozialarbeit. Und zu sagen, hey, pass mal auf, ich hätte da jetzt Ideen, aber dafür bin ich nicht ausgebildet oder das ist nicht meine Profession. Was hältst du davon, wenn wir da mal einen Termin zusammen machen? Oder auch anzubieten, gemeinsam mit den Eltern zu sprechen, den Termin dann auch gemeinsam zum Beispiel auch zu machen bei der Schulsozialarbeit etc. etc. Und ja, das braucht erstmal Zeit. Und das kann ich nicht machen, wenn von 30 Schülerinnen und Schülern vielleicht 10 betroffen sind. Machen wir es mal ganz, ganz krass. Aber es sagt ja auch keiner, dass ich das auf einmal machen muss. Immer Stück für Stück.
Was müsste passieren, damit der Stress rausgenommen wird? Also damit es entspannter wird, ein besseres Umfeld wird, damit sich das verbessert, damit man mehr im Lernen ist, ein besseres Umfeld hat, um das auch aufzunehmen, anstatt nur gestresst zu sein.
Ich mache mal zwei Perspektiven auf. Einmal die als Lehrkraft und da kann ich natürlich, also wie ich es gerade gesagt habe, ins Gespräch gehen. Ich kann den Unterricht einfach mal öffnen. Das Schöne ist nämlich, dass diejenigen, die dann weiterarbeiten wollen, die halte ich nicht auf und Gutes. Also Selbstregulation, selbstorganisiertes Lernen. Und diejenigen, die ganz viel Hilfe brauchen, die vielleicht gestresster sind, die an die Hand genommen werden müssen, die können ja bei mir bleiben. Jetzt habe ich schon was gesagt, Selbstregulation heißt, wir brauchen unbedingt die Sensibilität dafür, dass Schülerinnen und Schüler dass wir denen beibringen, wie sie sich selbst regulieren können. Also, wie fühle ich mich gerade? Was möchte ich heute erreichen und wie erreiche ich das? Also brauche ich einen Konzentrationskopfhörer? Muss ich einen Lernort wechseln? Möchte ich vielleicht draußen am Flur lernen? Brauche ich ein Lernbüro? Brauche ich ein Fidget-Toy in der Hand und so weiter? All sowas brauchen wir dringend in allen Klassenzimmern. Und wenn wir jetzt Richtung Eltern und im Podcast-Thema bleiben, Mamas denken, da dann einfach auch die Kinder mal nach Hause kommen zu lassen und ankommen zu lassen. Also, welche Fragen stellen wir als Eltern? Na, wie war dein Schultag? Und jetzt pack mal bitte deinen Ranzen aus, zeig mir mal deine Hausaufgaben und jetzt machst du bitte noch die Hausaufgaben fertig und dann gehst du erst spielen. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Wir Eltern kommen nach Hause, sind super gestresst von unserem Arbeitsalltag und Schule ist Arbeit. Und jetzt würden unsere Kinder aufmachen und die sagen dann sowas, so, wie war denn dein Arbeitstag? Jetzt pack mal deinen Ranzen aus und bitte mach noch gleich die Wäsche und dann muss nur hier noch gestaubsaugt werden. So, wie würden wir uns denn fühlen? Ja, super gestresst. Was sagen wir Eltern? Lass uns doch erstmal ankommen. So, und warum dürfen Kinder nicht auch erstmal ankommen? Also, das wäre jetzt mal so der erste Schritt.
Sehr guter Punkt. Habe ich mich direkt ertappt gefühlt. Weil ich denke, aus der Mutterperspektive, dann ist es erledigt, ne? So, bei mir ist es immer so, jetzt komm, hol mal die Brotdose raus, dann können wir die schon mal gleich sauber machen und so weiter. Aber nein, natürlich wollen wir erstmal entspannen und ankommen. Und ich denke manchmal auch so, jetzt auch aus Elternperspektive, wenn ich von einem schon auch ereignisreichen Tag, Arbeitstag nach Hause komme, wünsche ich mir manchmal so eine Schleuse, wo noch keiner weiß, dass ich zu Hause bin, so 10, 15 Minuten für mich irgendwo, bevor ich in den nächsten Trubel gehe. Das wäre eigentlich schön.
Ja, genau. Diese Schleuse ist eigentlich ein schönes Bild. Braucht doch eigentlich jeder. Einfach erstmal ankommen und zu gucken. Und natürlich ist es super verständlich als Elternteil, weil man will ja da sein, ne? Und ich pack mir da an die eigene Nase und das ist ja auch schwierig umzusetzen. Aber einfach mal die Kinder und Jugendlichen ankommen zu lassen und mal gucken, was passiert. Vielleicht ist ja auch alles gut. Vielleicht gehen die ja auch gleich wieder weiter und arbeiten weiter oder lernen weiter. Und manchmal vielleicht aber halt auch nicht. Dann ist da irgendwas vorgefallen.
Glaubst du, dass wir Eltern mehr Gelassenheit brauchen? Dass wir dazu so einen Druck uns auch selber aufmachen? Weil wir, wenn wir denken, müssen nicht immer hinterherkommen, weil die Hausaufgaben müssen erledigt werden und dann kommen wir sonst morgen neue Hausaufgaben etc., dass wir einfach da auch relaxter sein müssten, weil irgendwie wird es schon werden. Wie würdest du das sehen?
Ja, dringend. Natürlich brauchen wir mehr Gelassenheit. Und gleichzeitig ist das so schwer, auch zu sagen, ja, dann hast du halt jetzt mal eine 5 und so. Ja, dann ist das halt jetzt so. Und gleichzeitig ist man ja so drin, oh Gott, eine 5, und was ist da denn passiert und so, und lass uns da mal drauf gucken. Da ist man so super schnell in diesem Strudel drin. Ja klar, weil wir natürlich auch Druck haben, weil wir es ja gut meinen. Also es ist ja immer, wir meinen es ja nie böse. Aber das jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel 5, dass das jetzt keine Glanzleistung ist, wissen die Kinder ja selber. So. Und dann lieber mal drauf zu gucken, erstmal liegen zu lassen und dann zu schauen, okay, an was hat's denn gelegen? Woran können wir denn arbeiten? Und vielleicht ist ja sogar in der 5 eine kleine Entwicklung zu sehen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur der Tag nicht gewesen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Lernumfeld. Da hast du was gesagt, da habe ich mir gerade auch Notizen gemacht. Selbstregulation, also so sich selber ein Umfeld schaffen, erstmal zu spüren, wie geht's mir oder was brauche ich gerade? Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren, woran liegt's? Und was habe ich für Möglichkeiten? Und da hast du ein paar genannt und ich bin über eins gestolpert, über das Fidgeting-Toy. Warum brauche ich quasi so ein Fummelspielzeug, um mich gut zu konzentrieren? Wie kann mir das helfen? Also so Kopfhörer und irgendwie ein anderes Umfeld, damit ich mich konzentrieren kann, so in die Ruhe, das verstehe ich. Aber warum brauchen manche irgendwie noch was anderes?
Um Druck abzulassen oder um irgendwas in der Hand zu haben, damit sie sich auf das konzentrieren können, was eigentlich gerade den Fokus braucht. Also kleiner Blick hier backstage zu mir. Ich habe gerade auch so einen Akupressurring die ganze Zeit in der Hand. So, und das brauchen nicht nur die Leute, die diagnostiziert sind auf ADS, ADHS, sondern die sind zum Beispiel in meinem Klassenzimmer für alle da. Und es gab eine Zeit, da hatte jeder bis jeder Zweite in diesem Raum so ein Ding in der Hand, inklusive mir. Und das merken wir ja schon daran, dass, also, erinner dich mal an deine Schulzeit. Was haben wir denn da ständig gemacht? Wir haben so Löcher in die Radiergummis gemacht. Oder auf einmal waren, kriegen wir ja heute noch, mit Stifte zerbrochen, Lineal zerbrochen und so. Und das ist, weil wir den Druck ablassen, weil wir irgendwas brauchen. Die sitzen, also was verlangen wir denn von Schülerinnen und Schülern? Von 7.45 Uhr oder 8 Uhr bis 13 Uhr still zu sitzen auf unbequemen Holzstühlen. So, dass die da irgendwas brauchen, um sich zu regulieren und um Druck abzulassen, ist doch klar. So, und nichts anderes haben wir schon immer gemacht. Nur nehmen wir es jetzt mal anders wahr und stellen dann Sachen zur Verfügung, die auch genau dafür da sind.
Guck mal, interessant, ich überlege gerade, was ich mache. Ich fummel die ganze Zeit hier an meinem Stift rum und drehe den. Das ist auch das Gleiche, ne? Das ist, ich habe nicht den Akupressurring, aber ich mache das auch die ganze Zeit. Aber war mir gar nicht bewusst, dass ich das mache. Ich würde sagen, dass ich hier, ich hätte bis gerade vor einer Sekunde gesagt, ich sitze hier ganz ruhig. Sitze ich nicht.
Ja. Ich habe also früher, wenn ich mit meinen Eltern diskutiert habe, habe ich immer irgendwas in der Hand gehabt. Sogar mein Papa. Oder, und meine Mutter hat dann immer geschimpft, jetzt leg doch das Ding mal weg und so, ne? Oder ich habe mir dann immer so in den Haaren rumgefummelt, immer so, ne? So eine Strähne genommen, dann immer um den Finger gewickelt und so. Und dann, was machst du jetzt wieder mit deinen Haaren und so, ja? Heute weiß ich, es war dazu da, um mich auf dieses Gespräch zu fokussieren, was teilweise ja auch anstrengend ist mit Eltern. Und ich so, oh ne, hab das jetzt dann.
Total interessant. Guck mal, das hätte ich also nicht gedacht. Das sehe ich jetzt auch nochmal anders. Und diese Möglichkeiten der Selbstregulation für diese anderen Lernorte, dann Kopfhörer, was hat, du hattest noch gesagt, diese so Aufsteller, das hat meine Tochter letztens auch erzählt, dass sie das in der Grundschule haben. Wie heißt das nochmal?
Lernbüros.
Lernbüros, genau. Fand ich auch, hat sie erzählt, Lernbüros. Ja, was ist das denn? Und dann, genau, kann man sich dann so machen. Das hat, also ich hatte das in meiner Schulzeit nicht. Das ist ja eigentlich doch gut, dass das möglich gemacht wird und dann auch ermöglicht wird für Schüler, ne?
Voll. Und auch da wieder zurück an den Anfang. Du brauchst halt eine Lehrkraft, die dafür offen ist und leider meistens privates Geld in die Hand nimmt. Muss man einfach ganz klar sagen. Das ist dann ja auch nicht in jedem Klassenzimmer so, sondern das ist dann halt, weil die Lehrkraft das sieht und Bock drauf hat. Und lustigerweise auch, also ich investiere das Geld selbst sehr gerne, weil es mir als Lehrkraft wiederum auch Stress nimmt. Weil wenn ich der Klasse beibringe, wie sie sich selbst reguliert, dann habe ich auch weniger Stress und habe sozusagen keine, ich sage jetzt mal, typischen Unterrichtsstörungen mehr, sondern die regulieren sich ja selber. Also ich habe Gruppentische zum Beispiel, weil ich dann auch abverlange, dass, hey, ihr könnt euch auch gegenseitig helfen und so weiter. Und wenn dann aber an diesem Gruppentisch jemand sitzt, der sagt, ich möchte aber trotzdem in diesem Raum bleiben, aber meine Ruhe haben, dann stellt er ein Lernbüro auf und vielleicht sogar auch eben den Konzentrationskopfhörer. Oder je nachdem, in welcher, wir haben so ein Graduierungssystem, in welchem Grad er oder sie dann ist, dürfen die halt dann auch Musik hören. Ja, dann ist das so.
Ich bin gerade bei meiner jüngeren Tochter, die in der zweiten Klasse ist, dran, habe ich gerade gesagt, aber ich zeige dir mal, was ich gekauft habe. So, raschelt. Hier so kleine, so Duftsticks, so Aromasticks, die man selber machen kann hier. Also da kann man quasi hier, wird beträufelt mit einem Aromaöl und dann kann man sich da eine Farbe aussuchen und sich selber so einen kleinen Stick machen. Und ich habe Aromaöle gekauft, Bio-Aromaöle, die für verschiedene Stimmungen sind, ne? Entspannung, Konzentration, Ruhe. Weil meine Tochter hat gerade damit zu kämpfen, dass sie manchmal Angst in der Schule hat, dass sie also so ein starkes Bedürfnis hat, dass sie mich gerne sehen will. Also sie möchte dann nach Hause. So, es gibt keinen, nicht wirklich einen Grund, aber hat sie. Und ich versuche jetzt mit ihr über ganz grob Aromatherapie zu gucken, dass wir einen Duft finden, der sie beruhigt, wo sie dann vielleicht kurz riechen kann und sich vielleicht zentrieren kann. Alles ist gut, ich sehe die Mama nach der Schule wieder so. Das ist vielleicht auch hier eine Möglichkeit, über einen Sinn, sich kurz zu zentrieren, ne? Aber ich habe noch eine andere Frage. Du hast gerade gesagt, Lehrer werden das nur schaffen, wenn sie privat ausgeben. Also hast du diese Akupressurringe gekauft oder kaufen Lehrer diese die Lernbüros auf eigene Kosten und nehmen die mit? Das kann die Schule nicht machen. Das kann ich ja gar nicht glauben.
Ja, das ist aber so. Es gibt, also je nach Schule natürlich unterschiedlich und so weiter, es gibt ein bestimmtes Budget. Also wir haben zum Beispiel, also an unserer Schule, im Jahr 60 Euro für die Klasse. Für was ich die ausgebe, ist eigentlich fast egal, sollte halt irgendwas mit Klassenzimmerausstattung zu tun haben. So, die reichen ja aber nicht, um diese Lernbüros zu kaufen. Die reichen vielleicht für ein paar Fidget-Toys und so. Und so habe ich halt jedes Jahr so ein bisschen selbst investiert und dann die 60 Euro genommen. Wir haben dann so Sitzkissen dieses Jahr gekauft, da können sie sich dann am Flur setzen und so. Aber ja, das meiste davon habe ich einfach privat gezahlt. Und das ist dann die Erstausstattung. Und dann haben wir das jetzt so geregelt, dass wir zum Beispiel unsere Pfandflaschen, also die Klasse, die Pfandflaschen immer sammelt und dann wegbringt, weil normalerweise würden die einfach im Müll schmeißen. Und dann staunen die immer, wie viel Euro da zusammenkommen. Und das ist unsere kleine, sage ich jetzt mal, Kaffeekasse. Und wenn so ein Fidget-Toy einfach auch mal kaputt geht, ja, passiert halt einfach, dann kaufe ich von dem Geld wiederum dann neue. Oder wir haben auch einen Wasserkocher und eine kleine, sage ich jetzt mal, Teeküche in Anführungszeichen bei uns im Zimmer. Weil manche sagen, oh, so ein Tee, ne, das ist auch schön, weil dann trinken sie nicht das blöde Zuckergesöff da die ganze Zeit. So, und auch von diesem Pfandgeld kaufe ich halt dann neuen Tee.
Finde ich mega. Also A, dass du das auch so gemütlich machst und dass du dieses Engagement da hast und auch die Ideen hast. Aber ich finde es gleichzeitig ein Skandal, dass das nicht von der Schule, also dass diese 60 Euro für eine Klasse im Jahr natürlich lächerlich sind, dass das nicht möglich ist. Wo es ja eigentlich grundsätzlich wichtig ist, eine gute Lernatmosphäre zu haben. Und wenn es die Fidget Toys und die Lernbüros dann sind, das muss doch von der Schule oder vom zuständigen Ministerium bezahlt werden. Das kann doch nicht sein.
Ja, aber da siehst du mal, welchen Stellenwert jugendliche Kinder und Bildung haben. Und jetzt sprechen wir ja von Fidget Toys, die sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Es gibt Lehrkräfte, die kaufen sich Möbel fürs Klassenzimmer, weil es halt sonst echt ranzig aussieht. So, oder Bänke für einen Sitzkreis, ein Teppich, was auch immer, damit es mal ein bisschen gemütlicher aussieht. Da steckt richtig Kohle drin teilweise in so Klassenzimmern, die privat aber organisiert sind oder teilweise von Eltern. Also zum Beispiel, wir haben Klassensofa und das hat uns ein Papa aus der Klasse gespendet, weil er gesagt hat, ich brauch's nicht mehr und bei mir landet es eh nur auf dem Sperrmüll. Es sah aber noch original richtig gut aus, ja. Und das steht halt bei uns. Und dann haben wir einen Papa organisiert, der hat das in sein Auto gebracht und dann haben wir das zusammen da hochgetragen und so. So. Aber da hat der Schulträger und die Schule eigentlich relativ wenig. Das war einfach nur organisiert durch Lehrkraft und engagierten Eltern.
Wenn man jetzt noch weiterdenkt, könnte es sogar so richtig blöd sein, dass man engagierte Eltern hat, engagierte Lehrer, aber der Schulträger sagt, ne, das erlauben wir nicht, ist ein Fremdsofa, weil geht nicht, keine Ahnung. Ginge das auch noch so weit?
Klar, logisch. Ja. Das kann passieren. Und jetzt kommt's. Alles das, was Schule gemütlich macht. Also Klassenzimmer ist meistens noch ein anderes Thema als draußen am Flur. Ja? Deshalb ist es bei uns zum Beispiel möglich mit Wasserkocher und Sofa. Ist an anderen Schulen schon wieder nicht möglich. Kommt wahrscheinlich auf den Brandschutzbeauftragten an. Aber alles, was zum Beispiel bei uns an der Schule im Flur die Schule gemütlich machen würde, ist einfach brandschutztechnisch nicht erlaubt. Streng genommen dürften noch nicht mal die Jacken draußen hängen an der Garderobe oder Bilder, die gemalt wurden, weil die sind ja aus Papier, etc. du glaubst es nicht und dann muss das alles natürlich dementsprechende Auflagen haben. Wenn du dann da Möbel draußen hast, dann dürfen die nur bestimmte Regularien erfüllen wegen Brandschutz. Dann dürfen sie nicht im Fluchtweg stehen etc. Und das macht es vielen Schulen einfach unmöglich, Schule attraktiv zu machen und zum Wohlfühlort.
Was müsste passieren, damit das einen Stellenwert hat, sowohl auf der Tagesordnung in Schulministerien oder bei Schulträgern, als auch finanziell möglich ist?
Mehr Gelassenheit. Bei vielen Dingen sind wir wieder da. Das Ding ist ja, es ist ja möglich. Also wenn wir nach Bud Oeschingen gucken, in die Alemannenschule, das sieht ja aus wie aus dem Katalog von Schöner Wohnen. Und das ist wohl nur möglich, jetzt kommt ein bisschen gefährliches Halbwissen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Schule architektonisch von dem Architekten nicht offiziell als Schule gilt, sondern als irgendwas anderes. Und dann ist das irgendwie so eine Grauzone und dann ist das möglich, dass da Vorhänge hängen und hast du nicht gesehen. Also insofern, lass uns doch mal diese Grauzonen finden und Schulen architektonisch nicht mehr als Schulen sehen. Das fände ich ganz nice. Ja, und ansonsten tatsächlich, wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. Und es ist nicht alles mit Geld zu lösen, das ist schon klar. Aber sowas kostet einfach.
Komm. Das ist auch interessant zu sehen, also wenn man selber Kinder hat, dass sich der Geruch und die einfach die Einrichtung der Schule nicht verändert hat, seitdem man selber da mal war. Ne? Also es ist immer noch so. Also ich habe noch keine Schule gesehen, wo ich dachte, wow, mein Gott, wie geil ist das denn, wie schön, Farbkonzept, Möbel, keine Ahnung. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich kenne nur die Schulen, die ich schon selber, also ich rede auch nicht von denen, wo ich selber war, sondern Schulen, die so ähnlich sind, wie ich sie als Schüler kenne. Und da haben wir ja natürlich schon viel, viel weiter, sind wir ja von weiter mit auch, was ein Umfeld, also jeder, der sich ein Büro zu Hause selber gestalten kann, würde es nicht so karg einrichten wie in einer Schule, sondern man möchte ja da, wo man kreativ arbeitet, ein schönes Umfeld haben. Und das kann man ja persönlich gestalten, ne? Warum ist das noch nicht weiter? Wahrscheinlich aus denselben Gründen, die wir gerade angesprochen haben, dass es da noch keine Wichtigkeit oder keine Ahnung, Priorität bekommen hat. Jetzt fällt mir aber auch ein, wo ich das erzähle, dass ich in Skandinavien schon Schulen gesehen habe, die wirklich sehr schön waren und auch Klassenzimmer, die sehr inspirierend waren. So. Und wenn man auch da wieder, jemand, der 8 Stunden, 9 Stunden in einem Büro verbringt, das schön ist, wird bessere Gedanken haben, als wenn das so eine Abstellkammer ist. Ne? Auch das ist wieder wahrscheinlich ein völlig alter Gedanke, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt, dass man da Geld ausgibt, beziehungsweise Konzepte, architektonische Konzepte macht, dass es schön wird. Und auch da würde es ja wahrscheinlich mit viel Engagement gehen. Eltern wollen auch für ihre Kinder, also würden da unterstützen, wenn es denn schon der Träger nicht kann. Aber dass das noch nicht so weit ist, ist doch echt traurig.
Es ist super traurig. Und da siehst du einfach, welchen Stellenwert Schule hat. So, und wenn du da dann reingehst und dann sagst, ja, wir wollen so eine Wohlfühlatmosphäre und so weiter, ja, dann guck mal auf Social Media in die Kommentarspalten, da heißt es, diese Kuschelpädagogik und die sollen doch da was lernen und so. Ja, aber um zu lernen, wäre es ja mal ganz schön, wenn die sich wohlfühlen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. In meinem Klassenzimmer gibt es, oder ich muss es anders aufziehen, ich bin in einem Neubau. Der wurde vor ein paar Jahren gebaut und auf der einen Seite gibt es elektrische Jalousien zum Verdunkeln. Auf der anderen Seite, auf der bin ich, nicht. Warum? Weil der Architekt gesagt hat, das ist nicht die Sonnenseite, da brauchen wir keine Jalousien. Da kommt ja aber trotzdem Licht rein. So, jetzt guck mal aufs Whiteboard und du kannst nicht verdunkeln. Das ist einfach manchmal richtig Käse. Ja, und da denke ich mir so, ey Leute, denkt halt mal 3 Meter weiter. Das wäre ganz arg nett.
Jetzt ist das zum Teil auch lustig, diese Anekdoten, aber es ist dein alltäglicher Frust und dein alltäglicher Kampf. Auch wenn du sagst, ich kann es nicht ändern, du gehst aber in diesen Raum und wenn mal wieder das Licht scheint, dann ärgerst du dich. Ne? Du hast es vielleicht schon ein paar Mal besprochen, kann man nicht nachrüsten, was auch immer, zu teuer, keine Ahnung. Was macht denn das mit dir, diese tausend Punkte, die du jeden Tag siehst und deine Kollegen auch jeden Tag sehen und ihr hättet schon eine perfekte Liste, was besser sein könnte und es geht aber nicht, man rennt da vorne eine Wand. Wie geht's dir denn damit?
Nicht gut und tatsächlich ist das ja einer von vielen Gründen, warum dann auch viele sagen, ja Leute, nee, dann gehe ich raus aus dem System. So, und das kann ich so gut nachvollziehen. Weil das ist ja nicht der einzige Punkt, wo man dann sagt, so, boah, da komme ich an meine Grenzen, ich kann es nicht mehr auffangen. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn wir jetzt alle abhauen, dann haben die Jugendlichen, die ja unsere Zukunft sind und die Kinder, ja echt ein Problem, weil dann ist ja gar keiner mehr da, der die Fahne hochhält. So, und und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kriegen wir es denn sonst gestemmt? Naja, gut, dann gehen Leute in Teilzeit, weil sie dann sagen, ich arbeite trotzdem so viel in Teilzeit, als ob ich in Vollzeit arbeiten würde, aber so schaffe ich es dann irgendwie. So, das kann dann wieder keiner verstehen, dann wird er von der Politik wieder gefordert, ja nee, wir müssen aber alle hier Vollzeit arbeiten und so weiter. Und wenn man denkt so, Es ist halt nicht, hatten wir ja erst wieder die Diskussion, es ist jetzt nicht so, dass wir in Luxusteilzeit werden, weil wir sagen, boah, jetzt lege ich mich aber hier noch am Nachmittag ins Wellnesshotel. Ja, so ist es ja nicht. Ja.
Na, ihr Lehrer ja schon, ne? Ihr habt ja nur die paar Stündchen.
Absolut.
Und so.
Und wir haben ganz viele Ferien und so. Die Verbindung wird auch ganz schlecht gerade.
Ja. Genau. Ja, die Lebensrealität ist halt anders, wenn man sie nicht kennt. Aber wenn man sie kennt, und das ist ja schon seit Jahren bekannt, und es gibt so, wenn es so engagierte Lehrer gibt wie dich, die darauf aufmerksam machen, auch öffentlich und auch sogar Bücher darüber schreiben, und es wird trotzdem ignoriert, das ist doch aber wirklich ein Schlag in die Magengegend, oder? Also ich meine, was muss denn passieren, damit das besser wird? Welcher Politiker muss es ernst nehmen? Und wir reden ja auch nicht wirklich über viel Geld im Vergleich zu anderen Pötten, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist.
Nö, es wäre möglich, wenn wir mal die Bildung wirklich priorisieren würden. Das ist unser einziger Rohstoff, den wir letztendlich auch haben. Welcher Politiker? Alle, aber nicht nur die Politik. Das Problem ist ja gesamtgesellschaftlich. Ich unterstelle jetzt mal, dass es dort einige Politiker geben würde, die gerne was verändern würden. Die machen das aber nicht, weil sie keine Wählerstimmen dafür bekommen würden. So. Gesellschaftlich gesehen, also ich habe da mit dem Soziologen Aladin Elmar Falani ganz lange drüber gesprochen, gesellschaftlich gesehen ist dieses System so, wie es ist, gewollt, mehrheitlich. Deshalb wird sich nichts ändern. So, und das, da müssen wir ran. Wir müssen gesamtgesellschaftlich diesen Wendepunkt finden, denn wir fahren gerade Vollgas gegen die Wand. Das ist schön, dass wir zwar hier drüber sprechen, dass im Insta-Lehrkräftezimmer ganz viel drüber gesprochen wird, etc., dass sich was tut in der Bundesschülerkonferenz und so. Aber das ist alles so wie in der Sauna, der Tropfen auf dem heißen Stein, das verpufft irgendwie so gefühlt. Dann kommt jetzt im März wieder das neue Schulbarometer raus, dann gibt's wieder einen kleinen Aufschrei und jetzt bin ich wieder bei Aladin Elmar Falani. Das Problem ist ja, warum ist das alles nicht so relevant? Weil die Gesellschaft viel zu alt ist und Kinder und Jugendliche und deren Eltern in der Minderheit sind. Wir sind eine Minderheit und Politik ist auf die alte Gesellschaft ausgelegt und die guckt auf sich, leider nicht auf die Zukunft, was da hinten nachkommt.
Ich hab letztens den Aladin Elmar Falani in einem Podcast gehört und er hat das so gut beschrieben, dass auch, es ging in dem Kontext um die Wahrnehmung von Politikern und er hatte so ein Beispiel, wenn quasi, sagen wir mal, Politiker machen eine kleine Reise, besuchen Altenheime. Da finden sie, ging auch jetzt um die Gesellschaftsstruktur, finden sie viele Biodeutsche, bis zu 100% Menschen, die hier in Deutschland geboren sind, die keinen anderen Background haben, außer Deutsch, die da sitzen. Wenn man aber durch Schulen oder durch Kitas geht, ist das wieder ganz anders. Da sehen wir ganz viele junge Menschen mit ganz verschiedenen, nicht nur familiären, sondern eben auch kulturellen Hintergründen. Aber es ist eine Riesenschere. Die Altenheime und die Kitas, es ist völlig, völlig unterschiedlich. Und wenn man nur das eine sieht, kann man das ganze Bild nicht sehen. Aber ich frage mich, warum ist das denn gesellschaftlich nicht gewollt, dass sich daran etwas verändert? Also jetzt, wenn wir nochmal auf die Schulen zurückkommen. Warum ist das gesellschaftlich nicht gewollt?
Ich vergleiche das immer mit so einem Jenga-Turm. Wir sehen die Lücken, die dort entstehen und wir sehen, dass es wackelig ist. Der Unterschied zum Jenga-Turm ist aber, der fällt um, das Schulsystem nicht. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, warum nicht? Weil es noch genug Leute gibt, die sagen, haben wir schon immer so gemacht, wir packen nochmal was obendrauf. Und wir lassen dieses System nicht umfallen, weil wir Angst davor haben, was Neues aufzubauen, weil unsere Kinder sind ja keine Versuchskaninchen. Also halten wir lieber an was fest, was wackelig ist, was wir aber kennen, anstatt das Ding einfach mal umfallen zu lassen und was Neues aufzubauen. Und gleichzeitig ist das Problem ja, wir können ja nicht einfach sagen, so, wir machen mal alle Schulen dicht und bauen jetzt neu auf, sondern wir müssen ja zwangsläufig das Flugzeug umbauen, währenddem es fliegt.
Wie wäre das praktisch möglich? Ich bin mir sicher, da hast du und deine Kollegen haben sich schon Gedanken drüber gemacht. Wie wäre das möglich? Lass uns mal über eine Lösung sprechen, die möglich wäre. Wie würde man das Flugzeug umbauen, während es fliegt?
ich gucke jetzt nach Wutöschingen in die Alemannenschule, was Stefan Rupane da gemacht hat. Und der hat es ja letztendlich genauso gemacht. Der hat Lehrkräfte im Kleinen anfangen lassen, was zu verändern, weil er gesagt hat, macht ihr mal was Neues, probiert aus. Und gleichzeitig braucht es aber noch so diese alten Strukturen, an denen wir festhalten können. So. Und dann wurde das immer mehr ausgeweitet und irgendwann gab es dieses Alte in Anführungszeichen eben nicht mehr. Das funktioniert nur Stück für Stück. Es funktioniert nur mit, in dem Fall, Schulleitungen, die Rückendeckungen geben, Kollegen, die vorweggehen und die anderen Kollegen, die sich inspirieren lassen. So, und gleichzeitig, ja, gibt es eben Lehrkräfte, die wollen was verändern. Und es gibt die Lehrkräfte, die eben an alten Dingen festhalten und bloß nichts verändern, weil haben wir ja schon immer so gemacht. Weil es kostet Anstrengung. Das ist ja so schlimm. Wir arbeiten in einem Schulsystem, in dem wir mutig sein müssen, damit Veränderungen passiert, in dem wir aber keine Zeit haben, um eigentlich Neues auszuprobieren. Und was ich mir wünschen würde, wäre ein System, in dem wir nicht mehr mutig sind, oder in dem wir nicht mehr mutig sein müssen und in dem wir Zeit bekommen und in dem auch wir Lehrkräfte scheitern dürfen und Dinge ausprobieren zu dürfen. Also all das, was wir Schülerinnen und Schülern abverlangen, Fehler sind Helfer und ihr dürft auch scheitern und so weiter, erlauben wir Lehrkräfte uns selbst oftmals nicht, weil wir den Anspruch an uns haben, perfekt sein zu müssen und wir müssen doch hier den guten Bildungsweg hier bahnen und so weiter. Und was wir auch verlangen ist, und jetzt bin ich mal ganz provokativ, dieses lebenslange Lernen verlangen wir von Kindern und Jugendlichen. Und bei manchen, nicht bei allen, bei manchen Lehrkräften hört dieses lebenslange Lernen direkt nach dem Referendariat auf. So, ich glaube, ich habe mir jetzt ein paar Feinde geschaffen.
Das heißt, wir müssen warten. Wir müssen warten, bis diese alte Generation ausgestorben ist.
Nein.
Und das Gedankengut. Nein?
Nein. Also, da wehre ich mich gerade direkt, weil warten auf gar keinen Fall. Und das Ding ist, es liegt nicht an den älteren Lehrkräften, sondern es gibt auch ganz viele ältere Lehrkräfte, die was verändern wollen, die sich weiterbilden und so weiter. Und gleichzeitig gibt es auch ganz viele junge Lehrkräfte, die so, ich sag's jetzt mal ganz böse, ohne dass ich es politisch meine, konservativ, traditionell auch ausgebildet sind und teilweise auch in der Ausbildung, Referendariat so missausgebildet sind, dass sie mit Strafen arbeiten und so und das dann für ein gutes Tool halten und gar nichts dafür können. Die kommen ja auch in das System. Und die muss man jetzt aber wieder, ich sag jetzt mal, ja, offen machen für, guck mal, das hast du da gelernt, aber richtig pädagogisch wäre das. So. Also insofern, nee, nicht warten. Machen, in die Veränderung gehen, jetzt.
Was wünschst du dir für die nächsten 1-2 Jahre? Was soll sich verändern?
Dass wir weiterhin sensibel bleiben für das, was Jugendliche wirklich brauchen, um gut zu lernen. Und die Kinder und Jugendlichen auch mitzunehmen. Wir entscheiden so viele Dinge über die Köpfe hinweg von Kindern und Jugendlichen. Lass sie doch mal teilhaben und partizipieren, mitentscheiden. Die haben selber so gute Ideen. Und also zum Beispiel Thema Handyverbot und so. Ich habe letztens erst mit meiner Klasse drüber gesprochen und war erstaunt, wie reflektiert die sind und teilweise ja auch selbst fordern, eigentlich lieber Handy oder Social Media ab 16. Das schadet uns nur, aber wir sind schon so versaut davon, dass wir gar nicht mehr anders können. Das heißt, die sehen das, die haben selber Ideen, nur würden die sich gerne wünschen, mitgenommen zu werden und die wären gar nicht zum Beispiel gegen ein Handyverbot. Oftmals. Nur halt vielleicht nicht für ein striktes, sondern halt vielleicht mit ein paar Grauzonen etc. Ja, nehmt die mal mit in allen Schulentwicklungsprozessen, dann gehen die auch die Wege freiwilliger mit, oftmals.
Was wünschst du dir vom System in den nächsten 1-2 Jahren?
Ja, Offenheit. Offenheit genau für solche Prozesse, Fehler machen zu dürfen und zu können, mehr Zeit und auch da wieder die Jugendlichen nicht aus dem Blick zu lassen. Und nicht immer so diese Erwachsenenentscheidungen von oben herab und wir glauben, dass das jetzt gut ist für die Jugendlichen. Mag sein, ihr meint es bestimmt nur gut, aber oft ist gut gemeint, schlecht gemacht.
Das stimmt. Gut gemeint, schlecht gemacht. Mann, aber mich macht das immer so traurig, wenn ich sehe, wie viele gute Lösungsansätze, ist ja nicht nur, dass wir hier rummeckern, sondern es gibt gute Lösungsansätze, es gibt Vorbilder, ja. Es gibt das alles. Also wir sehen, was möglich ist, wenn wir das nicht nutzen. Das ist schade, ne? Also das ist so, boah, das müsste nicht sein. Und das macht mich traurig. Es wäre machbar. Wir sind schon so viele Schritte weiter, dass wir Ergebnisse sehen und auch Vorbilder haben, aber wir müssten es selber anpacken. Bis dahin braucht es sowieso, aber engagierte Lehrer wie dich, die darauf aufmerksam machen, Bücher schreiben, sich in Diskussionen setzen, sich auseinandersetzen und die Puste nicht verlieren und auch selber für sich einstehen und sagen, nee, ich vielleicht habe auch schon mal drüber nachgedacht, dieses Blödsystem hier zu verlassen, aber es ist wichtig und ich mache weiter. Danke dafür, lieber Matthias, dass du so bist und dass du laut bist, dass du darauf aufmerksam machst und dass du damit auch versuchen wirst, beziehungsweise auch erreichen wirst, dass sich etwas verändert. Die Frage ist, wann?
Am besten schon morgen und es ist möglich. Vielen Dank dir, dass du diesem Thema so viel Raum gegeben hast und ich zum ersten Mal in dem Podcast so ausführlich auch über Fidget Toys und so sprechen konnte. Es ist sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich hab wie gesagt, ne, mein Fidget Toy, das heißt nicht Fidget Toy, das heißt Stift, aber ich habe auch ein Fidget Toy. War mir nicht bewusst, aber ja, klar. Lieben Dank, Matthias. Lieben Dank euch fürs Zuhören. Ich werde alle Infos zu Matthias und auch zu seinem neuen Buch in die Shownotes packen. Das findet ihr da. Könnt ihr alles nachlesen. Vielleicht nehmt ihr für euch mit. Ja, das, was wir mehrmals heute gesagt haben, diese Gelassenheit, dass wir nicht alle, und da meine ich mich genauso, zu unseren Kindern, dass wir denen mehr Raum geben und dass wir da auch nicht so akribisch oder einfach zum falschen Zeitpunkt irgendwie fordern, dass wir da auch mehr Raum geben. Das würden wir auch für uns haben wollen. Das ist wichtig. Also ich nehme das auf jeden Fall mit. Jetzt sind ja auch gerade Zeiten, wo die Halbjahreszeugnisse sind. Vielleicht gab es bei euch in der Familie dann auch blöde Situationen oder die Kinder hatten Angst, euch was zu sagen oder ihr wart sauer oder enttäuscht. Vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken, weil es gibt ja so viele Beispiele, auch gerade bei Menschen, die sehr glücklich in ihrem Leben geworden sind, aber gar nicht so gut in der Schule waren. Ne? Die finden ihren Weg und da müssen wir vertrauen, dass unsere Kinder das auch finden, egal was jetzt die Schulnoten sagen. So, ne? Wenn sie den Weg gehen dürfen, den sie wollen und da Leidenschaft hinter ist, dann wird das klappen, dass diese Gelassenheit und diese Zuversicht und dieses, das habe ich auch letztens für mich mitgenommen, Formulierung war, Moment, ich suche sie gerade noch in meinem Kopf, so lösungsoffen rangehen. Ne? Also nicht irgendwie was vorgeben. Ich frage dich und ich möchte aber, dass diese Antwort kommt, sondern nee, gucken wir mal. Ich gebe dir den Raum, das zu erarbeiten oder lass uns die Erfahrung machen und dann schauen wir mal. Das ist, glaube ich, auch wichtig und das könnte uns helfen, wird uns helfen. Also danke dafür. Nehmt diesen Gedanken mit. Genau, Infos zu Matthias findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Weiterempfehlungen, über ein paar Sterne oder eine nette Bewertung. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Bitte immer her damit. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag euch und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas, das mache ich heute, weil der Matthias ein Mann ist, ein Lehrer ist. Ihr Papas seid die wahren Superhelden. Wir Eltern sind das. Wir wuppen viel zu viel und geben uns zu wenig Credits dafür. Lieben Dank, einen schönen Tag. Bis nächste Woche.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.